Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Thorsten Wirzog, Geschäftsführer des WVV Gesundheitsnetzwerk. Mit ihm sprechen wir über die Themen Mobilisierung, Therapie und Dekanülierung. Herzlich willkommen, Herr Wirzog, hier beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie da sind. Wir sprechen heute über das Thema Pflege und genauer gesagt über Mobilisierung, Therapie und Dekanülierung, also das sogenannte Weaning. Ich finde es super interessant, mich jetzt mit Ihnen auszutauschen. Und zwar Sie bzw. Ihr Unternehmen betreibt die Intensivwohngemeinschaften. Worin unterscheidet sich dieser Pflegeansatz zu dem herkömmlichen Pflegeheim?
Also unser Ansatz geht natürlich in erster Linie darum, dass wir tachostomierte Patienten erstmal ein gutes Zuhause ermöglichen und eine gute Pflege. Die meisten unserer Patienten haben einen schweren Schicksalsschlag oder eine schwere Erkrankung hinter sich oder sind in dieser schweren Erkrankungsphase und wurden halt in der Klinik tachostomiert. Das heißt, sie haben eine Kanüle im Hals bekommen, worüber sie atmen, beziehungsweise wenn sie nicht mehr selber auch atmen können, an ein Beatmungsgerät angeschlossen sind und das Beatmungsgerät praktisch die Atmung der Lungen übernimmt und Sauerstoff halt reinpustet in die Lungen, um dass der Gasaustausch funktioniert. Also eigentlich eine lebensnotwendige Maßnahme, weil wenn das nicht so wäre, würden die Patienten versterben. Diese Patienten haben aber auch ein gewisses Potenzial, nämlich von dieser Kanüle wegzukommen. Und das ist halt dieses sogenannte Weaning, von dem wir alle sprechen, gerade in den letzten Jahren, was ein sehr großes Thema auch geworden ist. Unser ehemaliger Gesundheitsminister, Herr Jens Spahn, hat ja das Intensivpflegestärkungsgesetz auf den Weg gebracht, mit der Hoffnung, dadurch weniger tachostomierte Patienten zu haben und somit im Grunde genommen die Krankenkassen zu erleichtern, weil es natürlich auch eine sehr teure Therapie bzw. eine teure Pflege ist, einen tachostomierten Patienten zu behandeln. Fakt ist ganz einfach, dass wir sehr viele Weaning-Zentren mittlerweile in Berlin und Brandenburg haben und dass wir als Pflegedienst auch sehr daran interessiert sind, unsere Patienten von dieser Kanüle wegzubekommen. Das ist aber ein Prozess, der nicht von heute auf morgen passiert und das ist auch ein Prozess, wo es nicht bei jedem funktioniert. Das muss man sich erstmal im Klaren sein. Nicht jeder, der eine Kanüle hat, kann sie auch wieder loswerden. Dementsprechend arbeiten wir mit sehr vielen Kliniken zusammen, wir arbeiten mit Pulmologen zusammen, wir arbeiten mit Atmungstherapeuten zusammen, um zu schauen, wie ist das Potenzial da, können wir die Kanüle dann in der Klinik, also wir dürfen das nicht, das wird dann in der Klinik gemacht, aber können wir den Patienten dahingehend begleiten durch Physio-, Logo-, Ergotherapie. Das sind eigentlich grundsätzliche Therapien, die ein Tracheostomierter benötigt, um von dieser Kanüle auch mal wegzukommen. Und da haben wir halt in unserem Netzwerk auch ein eigenes Gesundheitszentrum, was Physio-, Logo- und Ergotherapeuten hat. Und da arbeiten wir aktiv dran. Bis jetzt haben wir sehr viele Patienten erfolgreich dekanüliert. Das heißt, sie sind dann von dieser Kanüle weggekommen in den Kliniken mit unserer Unterstützung. Problem ist die Nachversorgung und Problem ist, wenn es schief geht. Wir haben auch Patienten gehabt, die waren nur am Tage oder in der Nacht zum Beispiel beatmet, sind nach dem Weaning gekommen und waren dann 24 Stunden beatmet. Also es kann auch sein, dass dieser Prozess in die schlechtere Ecke geht. Worüber wir uns alle einig sein sollten, ist ja in erster Linie das Wohl des Patienten. Da geht gerade die Schere raus, weil viele Krankenkassen ja natürlich diese teure Therapie bzw. Pflege nicht bezahlen wollen. Und wir erleben ganz schnell Winning-Potenzial, Winning-Potenzial, Winning-Potenzial. Ja, es wird alles indiziert. Die Patienten kommen dann in die Klinik. Und für den Patienten ist es sehr anstrengend. Für die Klinik teilweise ist es anstrengend. Und wenn es dann auch nicht hundertprozentig funktioniert, weil zu schnell gelaufen ist, weil kein richtiges Therapiekonzept hinterstand, weil auch nicht klar ist, was machen wir denn jetzt mit einem dekanülierten Patienten, wenn der fertig ist? Die Kasse zahlt noch 2 Wochen danach und dann zahlt sie nicht mehr die Intensivpflege. Das heißt, nach 2 bis spätestens 4 Wochen, wenn das Ding hier zugewachsen ist, dann müssen die raus, dann können die nicht mehr versorgt werden. Also müssen wir schauen, in welchen Heim gehen die vielleicht, in anderen Wohngemeinschaften. schwieriges Thema. Aus diesem Anlass haben wir letztes Jahr eine Wohngruppe gegründet, die nicht intensivpflegerisch ist, aber die Patienten übernimmt nach Kanüleentfernung. Das heißt, da kann man nämlich noch mal eine Expertise raufschauen. Ist eine Aspirationspneumonie vorhanden? Das heißt, verschluckt er zu viel Essen und dann kriegt er eine Lungenentzündung, ja? Oder ist vielleicht die Sauerstoffsättigung nicht gut? Da macht man doch noch mal eine Blutgasanalyse etc. etc. Diese Möglichkeiten sind in Heim relativ gering, weil die meisten Mitarbeiter dort ja keine Erfahrung mit außerklinischen Beatmung haben.
Und wie gut funktioniert das dann letztendlich? Vielleicht, wenn Sie sich mit dem Krankenhaus vergleichen, ich meine, das mit dem Pflegeheim, das haben Sie jetzt gerade schon mal erwähnt, aber wie gut klappt das bei Ihnen?
Ja, manchmal, also es kommt darauf an, mit welchen Kooperationspartnern man zusammen ist und wie alle auch daran eigentlich bemüht sind, dass es dem Patienten gut geht. Aber wir hatten durchaus auch Fälle, Patient ist in die Klinik reingekommen, kam raus, wurde die Kanüle gezogen. Und dann saß der Patient bei uns, Krankenkasse sagt, 2 Wochen wird nur noch bezahlt und dann muss er raus. Das ist natürlich dann eine große Herausforderung, diesen Patienten dann auch weiter zu betreuen beziehungsweise ein neues Zuhause zu finden in 2 Wochen. Teilweise hatten wir dann aber auch Patienten, die dann halt nicht es geschafft haben und die wieder zurück dann ins Krankenhaus mussten und wieder eine Kanüle bekommen haben. Dementsprechend, bei denjenigen, wo wir es gut gemeistert haben, war es ein längerer Weg. Das heißt, Potenzial erkennen, Fallbesprechung interdisziplinäre zwischen Pulmologen, Pflegefachkraft, Atmungstherapeuten, Krankenhaus, Case Management, Angehörige. Schauen, welchen Zeitraum brauchen wir, was passiert danach, Planung, Krankenhaus, Nachversorgung, Überleitung in eine neue Einrichtung oder vielleicht sogar in die eigene Häuslichkeit, wenn das möglich ist. Aber man sieht daran, dass das ein sehr komplexes Thema ist, was man nicht einfach am Nachmittag in irgendeiner Klinik bestimmen kann, sondern da sind sehr viele Stellschrauben einfach, die immer berücksichtigt werden müssen.
Ich finde es super spannend zu wissen, was dann wirklich in den Intensivwohngemeinschaften passiert, also welche Therapeuten dann da vor Ort sind und wie das ganze Zusammenspiel läuft.
Also es ist natürlich sehr unterschiedlich auch nach dem Patienten, welches Krankheitsbild dahinter steckt und natürlich auch, ob sehr viel Potenzial dahinter steckt oder ein Krankheitsbild, wo man einfach auch weiß, da gibt es keine Verbesserung, da kann es einfach keine Verbesserung geben, da geht es eher darum zu halten oder Ressourcen weiterhin noch zu aktivieren. Wir haben natürlich in allen unseren Einrichtungen Physiotherapeuten. Das heißt, physiotherapeutisch werden alle Patienten nach den Verordnungen, die sie von ihren Ärzten erhalten, versorgt. Zudem gibt es die Logopäden, die Schlucktherapien machen, Sprechtherapie mit den Patienten, die eine Kanüle haben. Und Ergotherapie, die sich auf der Ebene auch darum kümmern, dass die Patienten gut therapeutisch betreut werden. Das führt natürlich dazu, dass wir unheimlich viele Erfolge aber auch erzielen bei unseren Patienten, weil wir schon in Anführungsstrichen so eine kleine Reha sind, weil sie haben jeden Tag Therapien, sie haben, ob es nun Ergophysiologo ist, sie haben Beschäftigungstherapie etc., die Pflegefachkräfte, die mobilisieren, holen die Patienten aus den Betten, es werden bestimmte Aktivitäten mit denen gemacht etc. etc. Und dadurch erleben wir sehr oft, dass wir Patienten in sehr schlechterem Zustand aus den Krankenhäusern bekommen, die wir relativ gut mobilisieren. Also wir hatten einen Patienten zum Beispiel, den betreuen wir jetzt in einer Wohngemeinschaft, der kam bettlägerig, geistig, sehr im Delirium, also hatte vorher ein ziemliches Alkoholproblem gehabt. Also den ging es von der psychischen und von der körperlichen Verfassung sehr schlecht. Und mittlerweile tut er was im Garten, der bringt sich in die Gemeinschaft mit rein, ja. Der kann wieder an Aktivitäten dran teilnehmen, der hat sich selber wieder mit uns mobilisiert, der kann alleine am Stock laufen, ja. Also ein unheimlicher Prozess, der dort passiert ist. Der konnte sich jetzt auch mit seinen Angehörigen mal wieder treffen. Also das erleben wir ganz oft, dass wir da wirklich noch sehr viel an Ressourcen finden, die wir wirklich dann rauskitzeln können. Oder Patienten, die wieder anfangen zu essen, die wir wieder befreien können, die wieder Schlucktherapie nehmen, beginnen, also machen können mit den Logopäden, die dann wieder schmecken können. Also Essen ist ja ein Grundbedürfnis, was wir alle haben. Und wenn Sie eine ganze Weile an einer PEG, also einer Magensonde waren und darüber nur Ihr Essen bekommen haben, dann ist das Leben nicht schön. Das können wir uns alle vorstellen. Und wenn die dann wieder das erste Mal Geschmack spüren oder was essen, das ist schon bewältigend, also für einen dann das zu sehen und aufregend, dass der Patient wirklich wieder so Grundbedürfnisse alleine erleben kann.
Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es auch Herausforderungen gibt, die Sie meistern müssen, wenn Sie Intensivpatienten betreuen. Was sind dann Herausforderungen, wenn es beispielsweise mal um diese Beatmungsmaschinen geht?
Na, die Herausforderungen sind halt meistens, also ist die Kostenübernahme. Also wir werden von der Klinik zum Beispiel, vom Sozialdienst kontaktiert oder vom Angehörigen. Ich habe eine Mutter, die an einer Beatmung leider ist oder transtomiert und soll nun in eine Intensivwohngemeinschaft ziehen. Meistens ist es dann, dass die Krankenkassen dann doch versuchen, den Patienten eher woanders unterzubringen, aus Kostengründen. Das ist eigentlich einer unserer Hauptthemen, die wir immer wieder mit den Kassen haben. Aber auch diese andere Thematik ist Ärzte. Es gibt sie brauchen sehr viele Kontakte, um gute Hausärzte und Pulmonologen zu bekommen. Das Gesundheitssystem ist nicht darauf aufgebaut, Menschen zu Hause zu versorgen, ärztlich zu versorgen. Deswegen ist es immer, haben wir sehr viele Kooperationen gebildet, dass wir halt ein Ärzteteam haben, was in die Wohngemeinschaften kommt. Dementsprechend haben wir alle 14 Tage eine pulmologische Visite. Das heißt, ein Pulmologe kommt zu uns und macht die Visite bei den Patienten, um somit auch Potenzial zu erkennen. Oder die internistische Visite, dass wir Internisten haben, die auch kommen und sich die Patienten anschauen. Das ist aber ein harter Kampf und man muss immer wieder neue Kooperationen bilden, man muss immer wieder mit den jeweiligen Ärzten und jeweiligen Berufsgruppen in den Austausch gehen, weil es ist von der Grundlandschaft nicht gegeben, solche Patienten gut versorgt zu bekommen. Das muss man einfach so sagen. Das ist immer wieder schwierig. Wir kennen teilweise Mitbewerber, die halt nicht dieses Ärzteschaft oder Physio oder mit an Bord haben. Und da ist dann einfach die Versorgung teilweise schlechter. Und das war Grund, ich glaube, alle wissen es vor 2, 3 Jahren, die Skandale, die in der Intensivpflege in aller Presse waren, ja. Diese gibt es leider halt auch. Und die machen halt praktisch uns das Leben schwer, weil wir es anders machen, anders versuchen, anders umsetzen. Und alle hören immer nur, oh Gott, Intensivpflege, ja, da werden die künstlich an der Kanüle gehalten, um viel Geld zu generieren. Was nicht der Fall ist, das kann man wirklich sagen.
Sie sind ja spezialisiert auch nochmal auf diese Beatmungstherapie, da wollte ich nochmal einhaken. Und zwar, wie lange dauert denn so eine Therapie und wie hoch sind die Erfolgsaussichten dann?
Naja, unsere Patienten kommen nicht alle beatmet zu uns, sondern viele sind auch nur tracheostomiert. Das heißt, sie können selber halt atmen, aber sind absaugpflichtig. Das heißt, man muss halt tief reingehen und die Sekretbildung absaugen, weil sie das alleine auch schwer nach oben befördern können. Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt da wirklich jetzt nicht, dass man sagt, nach 3 Monaten ist das erledigt. Es gibt einen Großteil leider, die bleiben sehr lange tracheostomiert, weil meistens eine Tumorerkrankung, eine Krebserkrankung dahinter steckt und dann einfach es nicht so mehr möglich ist, diesen physiologischen Gang der Atmung herzustellen. Dann gibt es natürlich auch die ALS-Patienten, die immer einen schlechten Verlauf haben. Also ALS ist eine Erkrankung, die dazu zum Schluss führt, dass man nur noch die Augen und die Blasen und Schließmuskulatur im Griff hat. Der Rest ist dann praktisch, diese Patienten sind komplett bewegungsunfähig, auch die Atemmuskulatur praktisch. Und dementsprechend werden die ab einem gewissen Stadium der Erkrankung einfach die Beatmung benötigen, um leben zu können. Dementsprechend, da kann man wirklich nicht sagen, so läuft. Aber es gibt auch durchaus Patienten nach Unfall oder nach Schlaganfällen, wo durchaus dann wieder das Tracheostoma entfernt werden, also die Kanüle entfernt werden kann. Das Tracheostoma kann dann verschließen und die dann auch ein Leben ohne Beatmung führen können. Das gibt es immer wieder und das fokussieren wir auch. Das ist es ja eigentlich mit unserer Aufschrift, dass wir sagen, wo wir Potenzial sehen. Da fördern wir das auch und da setzen wir das um. Aber das kann man nicht auf jeden Patienten stellen, also sehen.
Okay, dann vielen, vielen Dank für die Erklärung nochmal und vielen Dank auch für das Interview.
Vielen Dank. Danke.